Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo. Ein fröhliches Trommelololo auch von meiner Seite. Der Mann, den Sie hier hören, hieß Eduard Riehle und wollte eigentlich über einen Cowboy und seine Frau singen, weil das den russischen Behörden aber alles doch zu amerikanisch vorkam, wurde der Text kurzerhand von den Zensurbehörden kassiert und Riehle sang fortan nur noch Trollololo. Auch der weißrussische Beitrag für den European Song Contest fiel jetzt der Zensur zum Opfer, allerdings von ganz anderer Seite, als man denken könnte. Er klingt erstmal so harmlos wie die meisten Beiträge für den Eurovision Song Contest auch. Der belarussische Beitrag Ja, Nauchu Tibia, auf Deutsch vielleicht so viel wie Ich bring dich auf den rechten Weg. Das klingt nach Stimmung guter Laune. Jetzt hat die Europäische Rundfunkunion das Lied der Band Halasi Smester allerdings abgelehnt, und zwar nach weltweiten Protesten. Der Vorwurf, der eingereichte Song verhöhne die Proteste gegen Präsident Lukaschenko. Belarus droht sogar der Rausschmiss aus dem Wettbewerb, wenn das Land keine geänderte Version der Songs oder einen neuen Vorschlag einreicht. Über die Hintergründe zu dieser Nachricht spreche ich jetzt mit dem Journalisten und Kenner der weißrussischen Kultur- und Musikszene Ingo Peetz. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Dieser strittige Song beinhaltet Zeilen wie Ich werde dir beibringen, nach der Melodie zu tanzen. Ich werde dir beibringen, der Linie zu folgen. Du wirst zufrieden und mit allem glücklich sein. Also es klingt ein bisschen nach Brainwash und mich erinnert das ehrlich gesagt ein bisschen an Duff und Tanz den Mussolini. Aber in diesem Fall ist das völlig ironiefrei gemeint, oder? Also welche Aussage steckt denn dahinter?
Ja, das ist die Frage, ob es wirklich ironiefrei gemeint ist. Also es ist so eine unfreiwillige Ironie, wenn man tatsächlich so will. Dazu muss man wissen, dass ein Teil der Band kommt aus so einer KWN. Das ist so eine ganz bekannte russische, sowjetische Comedy-Show. Und also mit Humor, das sind Humorarbeiter sozusagen. Aber die Band an sich hat jetzt in dieser Formation, hat sich eigentlich erst letztes Jahr im Zuge der Proteste, und das haben sie auch so gesagt, also im Zuge dieser Proteste in Belarus gegründet, um eben diese Proteste kritisch musikalisch zu begleiten. Und dieser Song, ja, ist vom Text her ist er nicht ganz eindeutig. Man kann also einige Kritik an den Protesten herauslesen, auch autoritäre Grundstrukturen. Er könnte aber auch so ein verquastes Liebeslied sein, ist und so sehr, sehr blumig gehalten und textlich nicht besonders gut, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn man das so das Ganze drumherum sieht, tatsächlich, also wie sich die Band gegründet hat, was der Sänger auch immer wieder äußert, dass die Band auch immer wieder bei Pro-Lukaschenko-Demonstrationen gesehen worden ist, ist das natürlich ein politischer Auftritt.
Aha, also die Band hat sich wirklich als Reaktion auf die Proteste gegründet und ist im Grunde wirklich pro Lukaschenko. Wie wird denn diese Band, also von Seiten der Regierung gesehen, oder ist sie sogar von Regierungsseiten her installiert, oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, also die Musiker sind schon länger aktiv, sind aber jetzt nicht in ganz Belarus unglaublich bekannt, so vor allem in der Provinz, und das ist ja auch der Name dieser Band, also Halasi Smester ist ja belarussisch und heißt quasi die Stimmen aus der Provinz, das ist die eine Bedeutung, die andere Bedeutung ist aber eben auf Belarusisch, heißt Smest eben auch Sinn, also die sozusagen die Stimmen des Sinns, ja, wenn man so will. Und die waren in der Provinz vor allem aktiv und sind nicht von Offiziellen gegründet worden, sondern haben sich tatsächlich selbst gegründet letztes Jahr, soweit ich weiß, im September, und haben dann einige Songs, also sie haben mittlerweile, ich glaube, 16 Songs im Repertoire, und viele der Songs machen sich auch tatsächlich lustig so über die Protestkultur, also über diese Hinterhofkultur, über die man viel gelesen hat im Zuge der Proteste, aber auch über den bekannten Protestsong Muri beispielsweise. Und daran kann man einfach schon sehen, dass die sich sehr abfällig einfach über die Proteste äußern. über die Demokratiebewegung an sich.
Okay, und haben Sie eine Vorstellung, wie diese Band so von der Bevölkerung gesehen wird? Also spaltet die dann also auch die Bevölkerung komplett oder wie ist der Rückhalt dort?
Also als der Song rauskam, das Video auf YouTube, konnte man ganz Gutes schon an den Kommentaren sehen. Also es gab irgendwie, ich glaube, 60.000 Dislikes und 4.000 Likes vielleicht. Und die Kommentare unten drunter sprachen eigentlich eine eindeutige Sprache. Also sowas wie Schande und wie könnt ihr in dieser Zeit, wo also so der Staatsapparat so mit massiven Repressionen gegen wirklich einfache Leute vorgeht und einfache Leute für 3-4 Jahre wegsperrt, wie könnt ihr euch da instrumentalisieren lassen und so weiter und so fort. Also da schwallte ihn quasi oder wogte ihn eine Welle der heftigen Kritik tatsächlich entgegen. Dazu kommt noch eine andere Geschichte, also es wird auch von Musikkritikern jetzt so, also, das eine ist das Politische, das andere sind die Musikkritiker, weil tatsächlich gibt es in Belarus eine sehr vielfältige moderne Musikszene,
sehr alternative
Musikszene. Nee, und das ist tatsächlich, das erinnert ja eher an die Sowjetunion 80er Jahre, also dieser typische Pop-Rock, dieser sehr schnulzige. Und da haben sich die Musikkritiker natürlich auch sehr abfällig geäußert und haben gesagt, wir haben so wahnsinnig gute Bands hier und das darf ja wohl echt nicht wahr sein. Und gerade wo Russland jetzt auch eine LGBT-Frau ins Rennen schickt. Und das ist ja ist unglaublich. Und eigentlich war ja auch eine andere Band vorgesehen, jetzt für diesen ESC 2020, also letztes Jahr, der ja dann wegen Corona ausgefallen ist in Rotterdam, so ein Pop-Rock, Pop-Duo Wahl. Und die haben sich allerdings mit den Autoritäten verscherzt, weil sie sich unter anderem geweigert haben, also man hat ihnen so ein Verbot auf, so einen Maulkorb auferlegen wollen, dass sie nicht mit unabhängigen Medien beispielsweise sprechen. Das wollten sie nicht mitmachen und so sind sie dann ausgeschieden. Und so kam es dann zu der internen Nominierung dieser jetzigen Band.
Okay, jetzt ist der belarussische Beitrag von der Band Khalasi Smesta für den ESC wegen Agitprop-Verdachts disqualifiziert worden. Wir haben mit Ingo Pitz über den Fall gesprochen. Ganz herzlichen Dank.
Danke.
In unserer Rubrik Das Lesen der Anderen besprechen wir regelmäßig hier im Kompressor neue Ausgaben von Magazinen und Zeitschriften. Eigentlich wird es höchste Zeit, eine solche Rubrik mal für Podcast-Empfehlungen einzuführen unter dem Motto Das Sprechen der Anderen vielleicht. Heute geht es bei uns um einen Podcast, den die Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke gemeinsam mit der Kostümbildnerin Freya Hermann produziert. Fashion the Gaze heißt er und ich habe Vera Klocke vor der Sendung gesprochen und von ihr wissen wollen, was denn dieser Name Fashion the Gaze eigentlich meint.
Genau, wir gehen bei Fashion the Gaze, also wer von dem Wort Fashion aus und übersetzen es mit Gestalten und Form. Und wir gehen davon aus, dass Film, Serien, Instagram-Posts, mediale Texte zum einen unsere Wirklichkeit formen und zeitgleich, dass wir aber auch durch eine aktive Analyse die Möglichkeit haben, unseren eigenen Blick zu formen. Und zeitgleich stimmt es aber auch, dass wir uns dezidiert auch für Mode interessieren, wie Fashion-Inszenierungen auch stattfinden in Filmserien, Instagram-Posts, weil wir den Eindruck haben, dass es oft bei klassischen Film- und Medienbesprechungen eigentlich gar nicht vorkommt.
Jetzt treffen Sie sich immer zu zweit, sprechen in jeder Folge so 20 bis 30 Minuten auch über unterschiedlichste Themen. Ich habe mich gefragt, wie bereiten Sie sich eigentlich vor? Also inwieweit ist das, was Sie da sprechen, zum Beispiel gescriptet oder nicht?
Das ist überhaupt nicht gescriptet. Also wir sprechen das wirklich in dem Moment. Wir versuchen auch vorher überhaupt nicht über die Sachen inhaltlich zu sprechen, sondern oft ist es so, dass uns ähnliche Dinge auffallen. Zum einen, weil sie zum Beispiel in unseren Instagram-Feeds auftauchen oder weil es Sachen sind, die gerade bei Netflix erschienen sind oder vielleicht auch Feuilleton-Gespräch. Und es ist eher so eine anekdotische Evidenz, mit der wir das abgleichen. Also ich glaube, wenn wir uns dafür interessieren und so den Eindruck haben, dass wir da gerade so ein Phänomen der Gegenwart vielleicht auch haben, an dem man was erkennen kann, dann widmen wir uns dem.
In dieser Folge machen Sie sich Gedanken zu zwei viel diskutierten Doku-Formaten, die auf den ersten Blick jetzt erstmal nicht so viel gemein haben, nämlich einerseits die Serie über die Bild-Zeitung, Bild macht Deutschland bei Amazon Prime und andererseits die Doku Unfuck the World bei Join. Bei Unfuck the World geht es um zwei Männer, die das Olympiastadion in Berlin anmieten wollten, um so eine Art ja, Petitionsdemokratie-Happening zur Rettung der Welt zu veranstalten, unterstützt von zahlreichen Promis. Das ist natürlich jetzt erstmal ein komplett anderes Milieu als das der Bild-Zeitung und dieses ganzen Springer-Universums. Trotzdem, wo haben Sie doch Ähnlichkeiten entdecken können?
Naja, was ähnlich ist, ist, dass alle Protagonisten, die in diesen beiden verschiedenen Serien vorkommen, sehr stark an ja, so eine politische Sprengkraft ihrer eigenen Arbeit eben glauben. Und das funktioniert auf unterschiedlichen Ebenen. Und auch die Codes sind natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Und trotzdem, was die Serien so zeigen, ist, dass sie alle so sehr viel Raum für so eine genialistische Inszenierung ihrer eigenen Person so eingeräumt bekommen. Das fanden wir daran interessant. Auch so zu sehen, natürlich sind die Zeichensysteme unterschiedlich. Zum Beispiel bei Unfuck the World geht es so darum, dass die auch immer Babys quasi mit sich herumtragen und damit auch so ihr Wertesystem artikulieren, sozusagen, wir stehen auch für Care-Arbeit ein, also die männlichen Protagonisten. Bei der Bild-Zeitung sind das komplett andere Artefakte, mit denen da quasi so umgegangen wird. Aber ja, zu sehen, eigentlich Männern bei der Arbeit zuzugucken und zu überprüfen, an was fällt da eigentlich auf, das hat uns daran interessiert.
Wir können natürlich jetzt nicht über Bild macht Deutschland sprechen, ohne kurz zu erwähnen, dass in der Bild-Zentrale Chefredakteur Julian Reichelt regiert und gegen den laufen gerade interne Ermittlungen, da ist von Mobbing, von Machtmissbrauch und Verfehlungen, vor allem gegenüber Kolleginnen, die Rede. Sie beide beteiligen sich jetzt nicht an Spekulationen, aber sie schauen, auf welche Weise sich Julian Reichelt eben in dieser Serie auch selbst in Szene setzt. Was ist Ihnen da aufgefallen?
Naja, ich glaube, Reichelt inszeniert sich so sehr als ein entscheidungsfreudiges Mastermind, der da in seinem Büro in der Zentrale sitzt und ja wie von der Schaltzentrale eigentlich so den Apparatbild so dirigiert. Seine Genialitätsinszenierung ist so sehr dadurch geprägt, impulsiv Entscheidungen zu treffen, schnell zu sein, quasi vermeintlich unbequeme Wahrheiten auszusprechen und auch so eine gewisse Aggressivität und sowas Kriegerisches quasi mit an den Tisch zu bringen und sich quasi notfalls dann hinterher zu entschuldigen. Und was ich schon feststellen lässt, ist, in der Serie ist es sehr deutlich, dass er da so eine sehr männliche Gruppe von Redakteuren um sich geschart hat und dass es da relativ wenig Platz für Frauen gibt und dass da die Genderverteilungen so sehr traditionell erstmal so vermeintlich funktionieren. Was da sehr markant ist, ist zum Beispiel eine Szene, in der das Vorzimmer von Reichelt gezeigt wird, in der drei junge Frauen arbeiten, die davon berichten, wie sie quasi Knäckebrot, Käse und Frischmilch für ihn immer bereit haben müssen. Und darin erinnert das Ganze so sehr an so eine Madman-Inszenierung und Journalistenfilme, so eine Chefinszenierung auch der 50er Jahre. Insofern lassen sich da schon einfach so klare Aufteilungen eigentlich feststellen.
Um klassische Macher geht es ja aber auch in der Doku Unfuck the World. Eben zwei Jungs, die, das haben Sie schon beschrieben, sich so einen völlig anderen Style zugelegt haben. Also die sympathischen Ökos mit Mütze, Slacker-Style, möglichst auch noch mit Baby im Bild. Faktisch sind das auch zwei sehr erfolgreiche Unternehmer. Was für ein Männerbild transportieren die? Ist das jetzt automatisch vielleicht auch wirklich das Modernere?
Na, die inszenieren auf jeden Fall so eine Postmännlichkeit, wo es so darum geht, sich als Feministen zu beschreiben. Sie sind ja auch selber bekannt geworden 2015 durch die Höhle der Löwen, wo sie ja auch verkleidet aufgetreten sind. Wir haben sie auch öfter in Vagina-Kostümen gesehen. Also sie versuchen sich schon so sehr konkret als Allies von zum Beispiel Frauen zu inszenieren und so eine reflektierte Nachdenklichkeit auch ja sichtbar zu machen. Und darin hat das vielleicht was Modernes insofern, als es so an Diskurse anknüpft, die zu kritischer Männlichkeit aktuell oder auch in der Vergangenheit geführt worden sind. Ich glaube, mir würde es jetzt schwerfallen, das so gegeneinander auszuspielen, im Sinne von das eine ist modern, das andere weniger modern, weil ich glaube, das Wichtige ist, dass es da so eine gewisse Gleichzeitigkeit an diesen verschiedenen Inszenierungen eben stattfindet.
Jetzt sprechen Sie in beiden Fällen von Bro-Culture. Was genau meint das? Was ist bei diesen Freundschaften anders als bei entsprechenden Frauenfreundschaften? Wobei ich ehrlich gesagt auch gestehen muss, als ich darüber nachdachte, mir ist jetzt überhaupt kein analoges Beispiel eingefallen, wo man mal eine solche Frauenfreundschaft von so zwei Macherinnen überhaupt gesehen hätte in Doku-Formaten. Gibt es das überhaupt?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil das finde ich schon bemerkenswert, so zu sehen. Diese zwei Serien, Unfuck the World und Bild nach Deutschland, sind jetzt so in den letzten Monaten erschienen. Jetzt gerade ist ja aktuell die Serie Hausboot erschienen. Da fällt wirklich auf, dass wir die Serien nicht über Frauen sehen. Also wir sehen Frauen nicht bei der Arbeit. Arbeit dient in der Inszenierung von Frauen eher darum, andere Dinge und andere Werte zu vermitteln. Zum Beispiel, dass sie sich am Ende dann doch für die Liebe und gegen die Arbeit entscheidet. In so ganz klassischen Spielfilmen zum Beispiel. Und insofern ist das schon interessant.
Dinge unter ganz neuem Blickwinkel sehen, das macht der Podcast Fashion the Gaze von Freya Hermann und Vera Glocke. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
von und mit Katrin Heise.
Die Initiative Aufstehen für die Kunst will wegen der Corona-bedingten Schließung von Theatern und Opernhäusern vor das Bayerische Verfassungsgericht ziehen. Die geplanten allgemeinen Öffnungsschritte zeigten zwar Perspektiven auf, seien aber immer noch verfassungswidrig, weil sie inzidenzabhängig und mit zahlreichen Auflagen versehen seien. Das sagte einer der Initiatoren, der Opernsänger Wolfgang Ablinger-Sperrhacke der Nachrichtenagentur dpa. Das werde anderen Bereichen so nicht zugemutet. Die Initiative sieht die Kunst in ihrer von der Verfassung garantierten Freiheit unrechtmäßig beschränkt. Der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Rehse, hofft auf weitere Öffnungen im Kulturbereich. Gestern hatte der Berliner Senat ein Pilotprojekt beschlossen, bei dem noch im März Kulturveranstaltungen vor Publikum stattfinden sollen. Kultureinrichtungen, darunter das Berliner Ensemble, die Staatsoper Unter den Linden, die Volksbühne und die Berliner Club Commission, haben sich für das Pilotprojekt zusammengetan. Das Publikum muss vorher einen Corona-Test machen lassen und weitere Hygienemaßnahmen einhalten. In der Zukunft könne sich Oliver Rehse vorstellen, dass je nach Region unterschiedliche Öffnungsschritte gegangen werden, sagte Rehse im Deutschlandfunk Kultur.
Ich könnte mir vorstellen, dass Berlin vielleicht nach diesem Experiment auch einen speziellen Berliner Weg geht. Die Kultur ist ja vielleicht in keiner anderen deutschen Stadt so prominent, auch immer schon als Teil des Stadtbildes und des Images von Berlin gewesen. Also das würde ich mir wünschen und ich fände das wichtig, dass die Kultur wieder einen Stellenwert bekommt, wie sie ihn zum Beispiel in Spanien hat. Denn dort darf die ganze Zeit Theater gespielt werden vor Theatern mit 75% Zuschaueranzahl.
Der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Rehse. Kurz vor der Verleihung der Grammy Awards hat der kanadische R&B-Popstar The Weeknd angekündigt, die Verleihung der wichtigsten Musikpreise der Welt künftig zu boykottieren. Trotz seines weltweit erfolgreichen Songs Blinding Lights war er bei der Nominierung für die diesjährigen Grammy-Preise leer ausgegangen. Die Grammys werden in rund 80 Kategorien vergeben. Etwa 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger. Die Intransparenz des Vergabeverfahrens und die Frage, inwieweit die Grammys der zunehmenden Diversität in der Musikszene gerecht werden, wird bereits seit Jahren öffentlich diskutiert. Nach der monatelangen Corona-bedingten Zwangspause dürfen in der Filmmetropole Los Angeles die Kinos wieder öffnen. Ab der kommenden Woche können die Lichtspielhäuser ihren Betrieb mit 25%iger Auslastung fortsetzen. Sitzplätze müssen vorab reserviert werden. Im Kinosaal ist der Mindestabstand einzuhalten. Katharina Wilhelm.
Für die Filmbranche ist die Öffnung der Kinos immens wichtig, weil sie ein positives Signal aussendet. Los Angeles ist in den USA der größte und wichtigste Kinomarkt. Auch Dreharbeiten für Serien und Filme waren in Los Angeles monatelang unterbrochen worden. Mittlerweile finden diese mit strengen Sicherheitsmaßnahmen wieder statt. In der vorigen Woche hatte erst New York seine Kinos wieder geöffnet. Die Lockerungen kommen für die Menschen in Los Angeles nach monatelangem Verzicht. Auch Restaurants dürfen erstmals wieder auch in den Innenräumen öffnen.
Im angloamerikanischen Raum sind Jan St. Werner und Andy Thoma, die beiden Musiker des Berliner Elektro-Duos Mouse on Mars, längst echte Stars. Ihr Einfallsreichtum und ihr kreativer Umgang mit digitalen Sounds lässt sie immer wieder an aktuelle Diskurse andocken. Jan St. Werner war gerade zu Gast in der Tonart am Nachmittag. Das Gespräch können Sie auf unserer Seite nachlesen und nachhören. Das aktuelle Album AAI, das stellt uns Julian Weber jetzt vor.
Den Albumtitel AAI haben Jan St. Werner und Andy Thoma bewusst abgekürzt, wie eine Marke. Die drei Buchstaben stehen für Anarchic Artificial Intelligence, anarchische künstliche Intelligenz. Damit signalisieren Mouse on Mars, dass die künstlerischen und demokratischen Potenziale von KI noch längst nicht ausgeschöpft sind.
Was uns aber auffiel, dass dieser Diskurs so sehr stark dominiert ist, erstmal von so einer Vorstellung, ja, schon so einer sehr westlichen, eigentlich auch recht männerdominierten, weißen Vorstellungen, was so Intelligenz ist, was davon wert wäre, gerettet zu werden, was davon irgendwie ablaut, tauglich ist und was davon irgendwie sozusagen Abfall ist. Ne? So. Und wie jeder weiß, der gerne Schwarzkümmelöl zu sich nimmt, dass auch diese gepressten Schalen des Schwarzkümmels voller toller Vitamine und Mineralstoffe sind. Und so ist das mit der KI auch. Also da ist ganz vieles liegt brach.
Hierzulande ist vieles, was mit Hightech und Digitalisierung in Verbindung steht, für die allermeisten Menschen immer noch Neuland. Dabei wird unser Alltag längst durch KI geprägt. Sie hilft uns etwa, beim Autofahren mit dem Navi den Überblick zu behalten. AAI macht etwas ganz Ähnliches. Das Album leistet mit seiner affirmativen Haltung zum Thema KI durchaus Aufklärungsarbeit. Wobei der Eingriff von KI ins Privatleben nicht verharmlost wird. Thoma und St. Werner wollen uns die Angst nehmen vor der computergestützten Technologie. Sie glauben an das utopische Potenzial von künstlicher Intelligenz.
Unser Ansatz ist ja eher im Humanismus oder in diesen frühen Vorstellungen der Aufklärung. Also den Menschen sozusagen in der Auseinandersetzung mit der Natur, aber eben auch gleichzeitig als lernendes Wesen zu begreifen, als jemand, der eben erstmal beobachtet und nicht sagt, wir kommen, um zu beherrschen. Das ist ja dieser anarchistische Gedanke, der auch der Maschine zuzugestehen, dass sie sich eben verändern darf oder dass sie sich eben verselbstständigen darf. Aber alles unter diesem Aspekt, die Maschine ist eine Metapher. Die Maschine ist kein Alien. Die Maschine ist ein etwas, was wir entwickelt haben und was uns widerspiegelt und was zu uns gehört. Und wir erkennen uns wieder in der Maschine, zumindest spiegeln wir uns in ihr und in dem, was eine Maschine ist.
AAI von Mouse on Mars ist als Konzeptalbum über künstliche Intelligenz angelegt. Auch die Musik ist zum Teil mit KI entwickelt. Es gibt reine Spoken-Word-Tracks und Stücke mit Gesang. Dafür hat niemand gesungen und gesprochen. Es wurde eine KI so programmiert, dass sie klingt wie die Stimme des nigerianischen Kulturwissenschaftlers Louis Chudesokai. Dieser hat für die Liner Notes von AAI ein Manifest verfasst, worin er etwa die Trennung von menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz in Frage stellt. Einzelne Sätze aus Chudesokais Manifest tauchen in den 20 Tracks von AAI als Textfragmente auf. Chudesokais Heimat Nigeria ist ebenfalls ein Marker des Albums.
Wo kommt künstliche Intelligenz her? Wo kommen die Computer her? Die kommen alle aus den Erzen, die im afrikanischen Kontinent gewonnen werden. Der Ursprung des Computers und der Ursprung der künstlichen Intelligenz ist Afrika. Und das war so unser, und dann, und auf der sind wir halt abgegangen. Das war für uns so eine Klammer. Afrika und auch diese, die Polyrhythmik, die Offenheit und der Irrsinn.
Afrika klingt in einigen Tracks an, deren Beats ursprünglich vom langjährigen Mouse on Mars Drummer Dodo Nkishi eingespielt sind. Ihr Rhythmus ist tribalistisch. Aufgenommen wurden sie mit einem Kontaktmikrofon, das Nkishi an seinem Körper befestigt hat. Die Beats hat er mit der Hand an seiner Kordhose geschrabbelt, genau wie alle digitale Technik, die zum Einsatz auf dem Album AAI kommt, ist auch KI ein Werkzeug. Damit entsteht Musik, die in eine Zukunft weist, in der die Trennung zwischen Sound und Sprache überwunden ist.
Die Klänge selbst kommen der Sprache näher, die Sprache wird vielleicht abstrahiert, kommt aber dadurch auch wieder näher zum Klang. Diese Rhythmen, diese Mikrobewegungen sozusagen, diese ganzen Verästelungen und Verschachtelungen, ja, das sind eigentlich alles Merkmale von Sprache. Und so greift auch diese Platte in sich, so greift eigentlich das für uns auch schon immer so ineinander, was wir gemacht haben. Es hat sich nie daran orientiert, ob es sozusagen jetzt eine gute Hookline hat. Es ist dieses Ineinandergreifen der Elemente, was uns immer irgendwie gekickt hat. Und bei diesem Album ist es vielleicht so explizit, wie es nie war, weil wir so explizit mit Sprache auch arbeiten. Wir wollen, dass diese Ebenen wie organische Gewächse aufeinander verweisen und sich ineinander verschlingen.
Die elektronische Musik von Mouse on Mars klingt in jeder Sekunde nach Maschine und nicht nach Maschinen, die Menschen nachahmen. Das trägt auch dazu bei, dass das Abstrakte von AAI sehr anschaulich klingt. Früher galten Mouse on Mars als Nerds. Inzwischen ist ihre Produktionsweise mit digitalen Klangerzeugern Alltag geworden. Aber Mouse on Mars erkennen im Experimentierwillen und Forschergeist am Computer immer auch Pop.
In unserer Karriere würde ich sagen, ist, dass dieses Album schon irgendwie sehr besonders ist, weil wir uns auch eigentlich, denke ich mir, schon irgendwie so ein bisschen auch von unserer Vergangenheit ein bisschen gelöst haben. Als wir die Idee hatten, eine Maschine zu entwickeln, haben wir uns jeden Freitag getroffen. Das war wie in der Universität. Mhm. Jeder hat so sein Ding mitgebracht, hat einen Vortrag gehalten. Das war alles wohl auf dem großen Display. Und alle saßen hier auf dem Sofa und auch teilweise mit Gästen. Und man ist bei jedem Treffen ist man wieder ein Stück weitergekommen. Und die Musik haben wir eigentlich komplett vergessen.
New Life Always Announces Itself Through Sound ist der finale Track auf AAI betitelt. Dass gesellschaftliche Umwälzungen immer als erstes im Klang hörbar werden, postuliert Shude Sokai auch in seinem Manifest in den Liner Notes des Albums. Sein Statement wird in der Musik von Maus on Mars aufgenommen und verarbeitet. Der Sound auf ihrem neuen Album bleibt insgesamt in Bewegung.
Wenn man sowas wie das Neue, wenn man an sowas glaubt, ja, oder man sagt, ja, wie glaubt man es, dass es Neues gibt? Und dann glaubt man auch dran, dass sich das eben anders äußert, dass es nicht plötzlich vor einem steht, sondern dass es etwas ist, was im Werden begriffen ist und was sich immer entwickelt. Und Sound hat genau diesen Aspekt. Es ist die Ankündigung oder es kommt mit der Vibration. Es kommt mit etwas, wenn die Materie anfängt, sich zu bewegen. Das Tolle an Sound ist, wenn du in einem Feld bist von Klang, dann schwingst du ja mit. Das ist eben genau diese Vorstellung. New Life Always Announces Itself Through Sound bezieht sich natürlich auch auf dieses neue Leben, was diese Maschinen darstellen. Aber auch dort wieder, eine Maschine ist nur eine Metapher für das, was wir als Menschen bereit sind, als Neues zu erkennen und werden zu lassen. Also das ist ganz wichtig.
AAI heißt das neue Album von Maus on Mars. Vorgestellt hat es uns Julian Weber.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ich habe noch nicht den Sound gefunden, Entschuldigung. War doch super. War doch schon Kunst. So ist gut, ja?
Ohne dich bin ich schrecklich. Mit dir war ich schrecklich. Wenn alles nichts mit dir zu tun hat, bin ich tadellos.
Im See das Wasser hat langsam steigen lassen. Der Sommerregen.